bis er zum Durchbruch kam, weil er gesagt hat, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv in den Predigten und in den Seminaren während der Woche über den Heiligen Geist und sein Wirken nachgedacht, sei es über seine Kraft, über die Frucht, über die Wirkung, über die Gaben vom Heiligen Geist. Und die Rückmeldungen haben wir gemerkt, manch einer hat eingestanden, ich habe ein Defizit. Das, so wie wir es hier in der Bibel beschrieben lesen, wie wir so im Buch, das wir haben, durchgenommen haben, der unterschätzte Gott, das erlebe ich so nicht. Wenn wir das auf der einen Seite eingestehen, ich habe ein Defizit. Ich bin nicht an dem Punkt, wo die Bibel klar beschreibt, wo sie ausführt, wo sie darstellt, nicht etwas als besonders Phänomenales, sondern wie sie Watchman Nee oft in seinen Büchern sehr schön im Titel schreibt, der normale Gemeindemitarbeiter. Er sagt nicht, das ist irgendwie etwas Besonderes, sondern es ist das Normale vom biblischen her. Und nun, wenn wir sehen, wir haben hier ein Defizit, dann haben wir die Möglichkeit, wir haben die Varianten, wir können resignieren und sagen, es ist halt so nicht und wir können es bleiben lassen bei dem, was ist. Oder wir können dranbleiben. Wir können dranbleiben wie ein Jakob mit Gott ringen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, bis die biblischen Ausführungen deckungsgleich mit meinem Leben werden. Und da ist immer die Frage, was setze ich in die Messlatte? Und da sind wir irgendwo Künstler. Wir haben den Eindruck, wenn wir etwas nicht erreichen, dann müssen wir einfach die Messlatte absetzen, möglichst die Voraussetzungen minim halten und dann haben wir auch keine Herausforderung und damit gehen wir auch jedem schlechten Gewissen zum Markt von vornherein auf. Und ich denke, das ist oft ein bisschen unser Problem. Wir halten unser Ziel minim. Möglichst minim. Möglichst, dass ich selber irgendwie erarbeiten, erreichen, dass ich selber zu diesem Punkt komme und nicht auf Gottes Eingreifen angewiesen sein. Oder andere haben sogar kaum Ziel. Ich staune oft, wenn ich frage, was hast du für geistliche Ziele in meinem Leben? Ja, kann man das so sagen? Wenn wir keine Ziele haben, dann haben wir auch keinen Weg, unterwegs herzugehen und wir müssen nicht dran konsequent arbeiten. Ich denke, gerade wenn wir so Defizite erleben, dann tut eine Audienz bei Gott ganz wichtig. Und das ist so eine Hilfe, wenn ich so im persönlichen, im seelsorgerlichen in Anspruch nehme. Wenn ich mit jemandem, dem ich das Vertrauen habe, vielleicht einmal eine gute Lebensanalyse mache. Mich ins Licht Gottes stellen. Mich von Gott durchleuchten und durch das Licht durchdringen. Vielleicht ist auch eine Zeit vom Fasten und Beten angesagt. Bis man Klarheit hat, bis man Durchbruch hat. Auch das ist ein Fremdwort unserer Gesellschaft. Ja, höchstens zum Gesundfasten. Das ist wieder aktuell geworden. Aber geistlich, wirklich wieder in die Stille gehen, wieder fasten, wieder beten, sich der Zeit ausrangieren, dass wir wirklich Gottes Gegenwart erleben, für viele ein Fremdwort geworden. Kennzeichnend, wie wir Christen von unserer konsumprägten Kultur auch so sehr betroffen sind. Ja, wir haben hier der Jakob und wie die hebräische Namensgebung ist, dann ist es immer wieder so, dass im Namen innen viel über das Leben ausgesehen wird. Wir haben den Namen Jakob und der heisst eigentlich der Fersenhalter. Das kommt schon von der Geburt her. Er war der Zweite, der sich noch am Fersen vom Esau hatte, von seinem Bruder, von seinem Erstgeborenen. Aber es heisst auch der Betrüger oder der Hinterlistige. Und das war ja sein Leben. Er hat den Esau betrogen um das Erstgeburtsrecht. Er hat seinen Vater Isaac betrogen mit dem Segen. Und er war da der Hinterlistige. Und in dieser Art hat er auch irgendwie wissen wollen, bei Gott etwas rausbekommen. Und Gott hat ganz konkret eingreifen. Er hat ihn die Hüfte schlagen, er hat ihn hinkend machen, er hat ihn schwach machen, bis er bereit war, Gott wirklich zu geben. Er hat einen neuen Namen bekommen. Nach der Gottesbegegnung, nach der wirklich Segnung, hat er Israel geheissen, der noch heute das Volk Gottes von dem her heisst. Und Israel heisst eigentlich der Gottesstreiter oder derjenige, der mit Gott kämpft. Und das hat er dürfen erleben. Er hat nicht aufgegeben, bis er wirklich das Segen Gottes hat bekommen. Und der Ort, wo das geschehen ist, ist Peniel benannt worden, wo eigentlich heisst, das Angesicht Gottes. Er konnte schlussendlich sagen, ich habe Gott erkannt. Ich habe Gott gesehen. Und das ist etwas vom Grössten, was wir in unserem persönlichen Leben machen können, eine Gottesbegegnung haben. Ich denke, die Jünger, wo sie auf dem Berg von der Verklärung waren, wo dort wunderbar erlebt haben, was da Grosses geschieht, Moses und Elia sie erschienen und Jesus und so weiter. Und irgendwo heisst es zum Schluss, und sie sahen niemand als Jesus allein. Das Größte ist geblieben. Gott gesehen, Jesus gesehen, ihn erkennen. Jakob hat nach der Flucht von seinem zornigen Bruder Esau, der ihm Rache geschworen hat, 20 Jahre beim Laban verbracht, bei seinem Schwiegervater, wo er hat Rahel und Lea zur Frau bekommen und hat insgesamt 14 Jahre für sie dienen, auch eine lange Zeit. Er hat sich eine neue Lebensexistenz aufgebaut und er hat nun wollen zurück wieder in sein Land von der Verheißung, in sein Land vom Ursprung zurückkehren. Und er hatte sehr Angst vor der Begegnung. Er hat gewusst, mein Bruder ist immer noch mit Recht zornig über mir und hat seine Not. Und wie es ist, so Zorn, so Hass, der kann oft lebenslänglich sein, der verschwindet nicht einfach so. Und darum ist für Jakob die ganze Sache eine ungemütliche Sache gewesen. Er hat nicht gewusst, wie die Zukunft wird. Er hat nicht gewusst, wie er seinem Bruder wird können begegnen. Er hat alles versucht. Er hat die Familie auseinandergenommen, dass sie bei einem Anschlag nicht alle miteinander vernichtet werden. Er hat ein riesiges Geschenk vorbereitet, für den Esau versöhnlich zu stimmen. Und er hat gewusst, entweder kann ich mit dem Esau versöhnen oder ich laufe voll in die Messer. Und das war seine Herausforderung. Er hat wirklich die Situation gehabt, alles oder nichts. Entweder verliere ich alles, mein Leben, meine jetzt aufgebaute Existenz, oder ich gewinne es, indem ich wieder kann, wirklich mich mit Esau versöhnen, mit meinem Bruder. Und ich denke, das sind gesegnete Situationen, wenn wir auch immer wieder so an Schwellen stehen in unserem Leben, wo wir herausgefordert werden, wo wir sehen, es geht darum, auf alles zu setzen. Entweder gewinne ich alles oder ich verliere alles. Und wir tun uns irgendwie eben mit minimal oder überhaupt keinem Ziel so durchs Leben durchwurschteln und probieren immer so knapp zu überleben. Es heisst hier, Jakob ist alleine gelassen worden in seinem Leben, in seinem Dienst, in seinem Ringen, dort in Priel in der Nacht. Das ist nicht eine Nebensächlichkeit, ich glaube, es ist auch eine zentrale Aussage, die hier zu beachten ist. Er hat seinen Leuten mit der Familie, mit den Herden diesseits von Jabot hergelegt und er war jenseits von Jabot Maus alleine da gewesen, einfach mit dem Herrn. Jakob blieb alleine übrig. Vers 25. Ich denke, in diesem Satz liegt eine besondere Erfahrung, eine besondere Kraft, ein besonderer Segen. Wir haben nicht gerne allein sein und suchen Gemeinschaft. Der Mensch ist aus der Gemeinschaft heraus geboren und sucht Gemeinschaft. Und wenn ein Kind isoliert wird, allein gehalten wird, alleine muss ins Zimmer gehen zur Strafe, dann ist das unangenehm. Letztlich auch in unserem Leben. Und doch führt uns Gott immer wieder den Weg. Und das ist schlussendlich ein gesegneter Weg. Es ist nicht ein einfacher Weg. Es ist ein Weg, wo man muss gehen. Und ich denke, gerade wenn man ein bisschen anders ist als die Allgemeinheit, dann merkt man immer wieder, man muss einen Weg gehen, wo man alleine ist. Alleine für sich und alleine vor Gott. Ich denke immer wieder, mit meiner Krankheit merke ich, wie ich für verschiedene Leute verdächtig bin, stimmt da etwas im Leben nicht, dass da nicht Wunder passieren. Und es werden Rückfragen und Hinterfragen gestellt, wo du merkst, schlussendlich musst du den Weg gehen, auch wenn du alleine bist. Aber es ist ein gesegneter Weg. Wir sehen es beim Jakob, wir sehen es bei anderen Männern und Frauen Gottes in der Bibel und auch in der Kirchengeschichte, wo Wege sind gegangen, wo oft sie einsam waren. Ich denke, Marie Duras, die in der Sevenne, in dem Gefängnis 32 Jahre eingemauert ist, war alleine. Und sie hat Resiste, widerstehen, an die Wand geschrieben, mit ihren Fingernägeln. Und ist nach 32 Jahren als ungebrochene Frau wieder zum Gefängnis rausgekommen. Madame Guyon, auch vor Jahren, vor hunderten Jahren, auch enorm zu Unschuld in den Gefängnissinnen gewesen, hat Gewaltiges mit Gott in der Einsamkeit erlebt. Und hier offenbart sich Gott. Dort, wo wir alleine sind mit ihm, wo wir frei sind von der Ablenkung, frei sind von diesem und jenem, wo sich wirklich nur mehr auf Gott konzentriert und auf die Sehnsucht, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das ist nicht vorgeschrieben worden, wie man das gerne so tut. Bitte sagen Gott das aber in der und der und der Form. Ich glaube, Gott ist da souverän und weiss, wie er uns das sagen muss und muss zuweisen. Es heisst hier, Jakob hat mit dem Engel des Herrn gerungen. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass der Engel des Herrn Christus im Alten Testament war. Wir wissen ja, Christus ist nicht erst entstanden durch die Geburt in Bethlehem. Dort ist er Mensch geworden. Er war sogar ewig schon bei Gott. Das heisst sogar schon bei der Schöpfung in Mehrzahl, lasst uns Menschen machen. Also Christus war auch so der, Paulus nimmt den Gedanken im Kolosserbrief auf und sagt, Christus ist letztlich der Schöpfer und Erhalter von allen. Wir reden von der Präexistenz Christi, immer schon existiert. Er ist einfach in Bethlehem vor 2000 Jahren Mensch, Fleisch geworden. Und das müssen wir immer wieder hier sehen. Jakob hat mit niemand anderem als mit Gott gerungen. Er hat dort alleine mit Gott seinen Weg ausgefochten. Und da sehen wir eine ganz interessante Parallele zu Jesus selber, später im Erdenleben, Gethsemane. Er hat auch dort den Kampf ausgefochten. Der Kampf, was um alles ist gegangen. Und wie ist es gewesen? Es war auch in der Nacht. Und er ist auch alleine klar geworden. Die Jünger haben geschlafen vor Erschöpfung. Sie haben ihn alleine klar. Er hat gekämpft und hat nur noch gefragt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten und fasten? Ja, es geht um das, was Jesus schlussendlich auch im Kampf in Gethsemane hat ausgerufen. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das ist auch für ihn der Segensdurchbruch gewesen. Schlussendlich ist er ans Kreuz gegangen, durch die tiefste Todesnot durch, und ist zum grössten Segen geworden für die Menschheit, dass sie wirklich Bedingungen Gottes. Wir lesen in Epheser 5, 18 und 17, dass man auf den Willen Gottes achten soll. Und Willen Gottes ist der, was dort heisst, in Epheser 5, 18, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und gar nicht selten ist zu einer Neuerfüllung, die immer wieder geschehen soll, zu ringen durch die Nacht durch, durch das Alleinsein, durch das Fasten, durch das Betten, durch das Ringen mit Gott. Vielleicht kann hier uns alleine Gott auch die dunklen Stellen im Leben aufzeigen, um wie es angegangen worden. Weil wir müssen das sehen, auch hier hat Gott Jakob gefragt, nenne mir deinen Namen, wie heißest du denn? Das ist nicht einfach gegangen um eine höfliche Namensbitte, sondern das ist um eine ganz zentrale Situation gegangen. In dem, dass Jakob hat müssen sagen, ich heiße Jakob, hat er müssen eingestehen, ich bin ein Betrüger, ich bin ein Hinterlistiger, ich bin ein Schuldiger. Ich werde zu Recht von meinem Bruder Esau gehasst. Mein Leben steht auf dem Spiel. Und das war der Durchbruch gewesen. Mit unserem Verteidigen, mit unserem Rechtfertigen, mit unserem besser wollen sein, als wir sind, kommen wir nie voran. Wir sehen, er hat gerungen bis zum Nullpunkt. Es ist gegangen. Er hat mit seinem eigenen Wasser wollen etwas erreichen. Auch da, der hinterlistige Jakob hat auf seine Art, der sagen Gottes wollen leben. Und jetzt hier sehen wir ganz deutlich, und das wird oft überlesen, nicht in erster Linie Jakob hat mit Gott gerungen, sondern Gott hat mit Jakob gerungen. Gott war der Kämpfer. Gott hat der hinterlistigte Betrüger Jakob müssen niederringen. Bis an Nullpunkt. Bis an Punkt, wo der Durchbruch ist. Und der Durchbruch geschieht immer, wenn ich durch den Tod Jesu Christi durch eine Nacht, durch einen Nullpunkt durchgehe. Wo ich ja auch in der Taufe bezeuge. Mit Christus gestorben, untertaucht, der Sterbensweg, ist nicht einfach für uns Menschen. Und dann mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Wie wir es dann am 28. August miteinander feiern wollen, wer sich gerne möchte taufen, soll sich doch bei uns anmelden. Jakob hat sich durchringen bis zum Nullpunkt. Und Gott hat ihn dazu eine ganz empfindliche Stelle schlagen. Er hat ihn in die Hüfte geschlagen, dass er nicht mehr aufrecht sein konnte, dass er nicht mehr die Kraft hatte, Gott zu widerstehen. Dass er eingesunken ist. Dass er sich ergeben musste. Er kapitulieren vor Gott und keinen Widerstand mehr leisten. Paulus sagt uns das Prinzip in Römer 6, 7 und 8. Es tut gut, die Kapitel wieder einmal gut durchzulesen. Römer 7 zeigt vor allem, wir müssen als Mensch sterben gegenüber zwei Partnern. Gegenüber einem Gesetz, das wir immer wieder erfüllen und gut machen und für Gott erscheinen und sagen, schau, ich bin doch gar nicht so ein schlechter Kerl, wie man immer von mir meint. Und wir müssen auch gegen einen neuen, zweiten Partner sterben, nämlich gegen das Fleisch. Das Fleisch, das sich erhebt gegenüber Gott. Und da müssen wir immer wieder zu dem Punkt kommen, ich, elender Mensch, wo Paulus ausruft, da biografisch in Römer 7 Schluss, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib dieses Todes? Da hat er kapituliert. Da hat er alles aufgegeben. Da hat er seine Waffe gestreckt, da ist er auch in der Hüfte geschlagen gewesen. Wahrscheinlich ist für ihn das der Dorn im Fleisch gewesen, was er in 2. Korinther 12 zeugnishaft so beschreibt. Und nach dem Nullpunkt kommt der Durchbruch in Römer 8. Erst nach das. Nach dem Aufschrei, ich elender Mensch, wer mich erlösen vom Leib dieses Todes, kommt man in Römer 8. Und dort kann er erkennen, denn das Gesetz des Geistes, das mich lebendig macht, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Oder Vers 1, so ist nun keine Verurteilung, keine Verdammnis mehr, die in Jesus Christus sind. Kennt ihr das? Ein Leben zu haben ohne Schuldgefühl. Ein Leben zu haben ohne Anklage, weil man weiß bis zum Tiefsten, ich bin in Christus gerechtfertigt. Einer ist für mich gestorben. Und das ist für mich gültig geworden, wo ich auch an mir selber bin gestorben und bin an Nullpunkt gekommen. Wollt man nie dem chinesischen Märtyrer sagt sie sich, Auslege zu diesen Kapiteln, dass leider der Großteil von heute Menschen, er sagt das vor 100 Jahren, immer noch in Römer 7 bleibt hängen. Und ich glaube, das ist das Problem. Das ist genau das Kapitel von der Defizit, das ich eingangs erwähnt habe. Und wir müssen durch das Ringen zu dem Nullpunkt durchkommen, wo wir durchkommen, bis wir in Römer 8 in die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hineinkommen. Und wir müssen lernen, wirklich frei zu werden. Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Die Jünger müssen mal bekennen vor Jesus, Herr, wo sollen wir hingehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Ist das auch für uns klar? Ich finde es nicht an der und jenem und anderen Ort, wo mir irgendwie Angebot gemacht wird, sondern ihr lasst alleine bei Christus. Sie sahen niemand als Jesus allein. Jakob hat schlussendlich können sagen, ich habe Gott gesehen. Ich habe nicht ein fantastisches Erfahrung, Erlebnis oder dies und jenes gemacht. Ich habe Gott gesehen. Kennen wir das noch? Gott erkennen. Gott erleben. Gott so richtig in uns rein, einhauchen, einziehen. Ja, gelähmt und gezittert ist Jakob offen worden für ein Segen Gottes. Er hat sich schlussendlich, indem er Gott so massiv an die Hüfte geschlagen hat, ist er abhängig geworden von Gott und hat sich wie ein schiffsbrüchiger Matros am Fels geklammert und hat gewusst, nur noch so erleben ich. Ihr erwartet nichts mehr von mir. Ihr erwartet schlussendlich auch nichts mehr von anderen, sondern ihr erwartet es von Jesus Christus, von Gott selber, wo mir begegnet. Und so dürfen wir eben Römer 6 erleben. Gestorben von der Sünde, frei von der Sünde. Römer 7, gestorben vom eigenen Ich, vom Fleisch, gestorben vom Gesetz, wo wir immer noch wieder einhalten wollen. Und dann kommt der Durchbruch in Römer 8, Freiheit im Heiligen Geist, in Jesus Christus. Und das dürfen wir immer wieder neu erleben. Ja, Jakob hätte diesen Punkt müssen kommen. Wie heißest du denn, hat ihn Gott gefragt. Nenne mir deinen Namen. Und das war wahrscheinlich für ihn ein riesiger Klumpen. Und er musste eingestehen, ich habe niemand anders bin ich als Jakob, der Betrüger. Aber das Bekenntnis, und das ist ja das neutestamentliche Wort, bekennen heisst homologein, übereingestehen mit Gottes Absicht, wo man kann sagen, ja, Gott, ich sage zum gleichen Sache Ja und Nein, wo du sagst. Dort, wo Gott sagt, es ist Sünde. Auch wenn die ganze Welt heute sagt, es ist anders. Dann stimme ich mit dem Urteil Gottes und sage Ja auch für mein persönliches Leben. Und dann kommen wir in die Freiheit. Mit immer dem Rechtfertigen. Und man muss es heute mit neuen Augen sehen und mit neuen Augen lesen, all die biblischen Aussagen und für sich selber nur irgendwo wieder zu rechtfertigen, werden wir nie frei von uns selber. Und wir bleiben in diesem Pniel hängen und kommen nicht zum Durchbruch. Er hat Gottes Gebet Begegnung hatte. Ich lasse dich nicht, du segnest nicht mehr. Und dann hat er einen neuen Namen bekommen. Jakob, das Alte ist vergangen. Er hat einen neuen Namen bekommen und Gott hat ihm gesagt, du bist der Gotteskämpfer und hast gewonnen. Und so musst du im Neuen jetzt weitergehen. Er muss sich nicht aufarbeiten, sondern durch das Geschenk, durch eine neue Namensgebung, ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur und darf dort Gott erleben. Und das soll auch immer wieder unsere Erfahrungen werden. Wo wir können sagen, es war eins und ich bin jetzt im Jetzt mit Gott da. Es heisst auch dort, es ist morgen geworden. Und der Satz steht, und ihm ging die Sonne auf. Ein wunderbarer Satz. Ein neuer Tag. Eine neue Zukunft. Sonnenaufgang, unverbraucht. Und dem Jakob ist dort Lebenssonnenaufgang. Ich finde das so eine schöne Beschreibung für sein neues Leben. Und es ging ihm die Sonne auf. Darum sagt ja Richter 5, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pacht, wo Peter Strauch so schön vertont hat. Ihm ging die Sonne auf. Oh, das wünsche ich mir und euch, dass wir immer wieder die geistlichen Sonnenaufgänge dürfen erleben, weil wir Gott von Angesicht haben dürfen sehen. Und er hat dürfen hinken, ziehen und bleiben. Gott hat ihm das nachher nicht weggenommen. Das Leben lang hätte er mit der Schwachheit müssen sein, aber sie ist für ihn zum Siegeszeichen geworden. Hinkend und doch genesend. Es heisst auch dort, meine Seele ist genesen. Auch ein sehr schöner Ausdruck. Das ist Heil werden bei Gott. Meine Seele ist genesen. Jakob ist von der inneren Zerrissenheit frei geworden. Er ist genesen. Er ist wohl hinkend geblieben, wie Paulus so besteht in seinem Leben vor 2. Korinther 12. Der Dorn im Fleisch, der wahrscheinlich sehr wehtat, hat ihm Gott klar, damit seine Kraft, seine Gnade an dieser Stelle entwickelt oder vervielfältigt wird. Das ist auch der Grund, warum die orthodoxen Juden noch heute vom Tier die Hüftstellen nicht essen, mit dem Ischiasnerv durchgeht. Aus Ehrfurcht, Gott hat das braucht für Jakob zum Durchbruch, zum Sagen, zur Gotteserfahrung, zum Angesicht Gottes gesehen, durch seine Seele genesen werden und durch einen Sonnenaufgang, wo ihm ein neuer Tag, eine neue Zukunft, eine neue Sicht hat erleben. Das wünsche ich mir und Ihnen von ganzem Herzen. Ich möchte noch beten. Ja, danke dir, Herr, an das Beispiel vom Jakob, wo du uns gegeben hast. Und da möchtest du mit uns den Weg gehen, weil du der Gott bist, gestern, heute, der gleich zu jeder Zeit. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Herr, dass uns Gnade ist, dass wir auch in diesem Ringen nach Gottes Begegnung nicht schauen, weil schauen ist schon eine Demission, sondern dass wir dranbleiben und kämpfen, bis du mit uns zum Durchbruch kommst. Und wenn du auch spezielle Wege musst mit uns gehen, auch die Hüfte musst schlagen, schenk, dass wir ein Ja haben, um das zum Sagen dürfen erleben. Sag uns jetzt so im Abendmahl, bist du mitten unter uns. Amen.